HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. In dieser Ausgabe der Hörbuchzeit sprechen wir über das Hörbuch »Alles, was wir nicht erinnern« von der Journalistin Christiane Hoffmann, die sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spuren ihres Vaters begibt. Wir werfen ein Ohr in das Ruhrgebiet der 70er Jahre mit dem Hörbuch von Hilmar Klute, »Die schweigsamen Affen der Dinge«, und in »Die Diplomatin« von Lucy Fricke verliert eine Diplomatin tatsächlich ihre Geduld. Im Anschluss haben wir auch wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch. Diesmal von Adam Barron, »Atemlos«, auf der Jagd nach dem Phönix-Medaillon. Es geht um ein Geheimnis und eine Schatzsuche. Christiane Hoffmann studierte Slawistik, osteuropäische Geschichte und Journalistik in Freiburg, Leningrad und Hamburg. Sie arbeitete fast 20 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und berichtete auch als Auslandskorrespondentin aus Moskau und Teheran. Danach arbeitete sie für den Spiegel. Heute ist sie stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Christiane Hoffmann erinnert nun in ihrem Buch »Alles, was wir nicht erinnern« an die Flucht ihres Vaters im Jahr 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs. Was war der Anlass für Hoffmann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, das ist ein Thema, das sie und ihre ganze Familie schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Die Familie der Mutter stammt nämlich aus Ostpreußen, die Familie des Vaters aus Schlesien. Und der Tod des Vaters war dann ein konkreter Anlass, dessen Fluchtgeschichte nachzuvollziehen. Also es war die Flucht vor der Roten Armee, die im Straßendorf Rosenthal begann, in dem die Familie wohnte. Heute heißt dieses Dorf Rozina und gehört zu Polen. Und die Flucht begann für den Neunjährigen und dessen Familie am 22. Januar 1945 sehr überhastet und mit wenig Gepäck, das Donnergrollen im Ohr. Und die Autorin Christiane Hoffmann versetzt sich und uns in die Situation. Und da hören wir rein, es liest Martina Gedeck.
Der Donner der Geschütze wurde lauter. Der Drache bäumte sich auf über dem Dorf, spie Feuer und ließ die Menschen hastig durcheinanderrennen. Die Luft rauschte, die Erde bebte. Granaten schlugen auf beiden Seiten der Häuser ein und rissen Krater in die hartgefrorenen Äcker. Die Panik des Aufbruchs ergriff die Tiere. Die Kühe brüllten, die Hunde bellten und rissen an ihren Ketten. Die Mägde liefen noch einmal durch die Ställe und füllten die Tröge mit Futter, streuten den Hühnern Körner hin für 3 Tage. Länger würdet ihr nicht fort sein, so hatte man euch gesagt. Ihr solltet nur kurz aus dem Beschussbereich. Es dämmerte. Der Nachbar half euch beim Einspannen. Deine Mutter setzte ihre Schwiegermutter auf den Wagen und den Onkel, der lahm war wie das Pferd. Der lahme Onkel, das lahme Pferd. Ihr verwendetet für beide dasselbe Wort. Du würdest zu Fuß gehen.
Tja, und das war ein Ausschnitt aus »Alles, was wir nicht erinnern«, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters von Christiane Hoffmann. Und wir hörten hier als Schauspielerin, als Interpretin Martina Gedeck. Und ich muss gleich sagen, die gefällt mir richtig gut. Die gibt hier gleich so eine ganz besondere Stimmung vor. Sie klingt bedächtig, melancholisch, bisschen schwermütig, nachdenklich. Und sie zieht mich damit sehr gut rein in diesen durchaus spannenden Text.
Jetzt ist die Flucht aber schon relativ lange her. Aber sie scheint ja für Christiane Hoffmann, der Tochter des geflüchteten Neunjährigen, immer noch eine große Rolle zu spielen. Ja. Knüpfen wir da nochmal an.
Genau, also die Familie gehört ja zu den sogenannten Heimatvertriebenen. Zuerst flohen sie ja einfach vor den Bomben und den gefürchteten Russen und dachten, sie könnten bald zurückkehren. Dann aber wurden die Grenzen neu gezogen. Schlesien gehörte nun zu Polen und verschwand hinter dem Eisernen Vorhang. Und dadurch war es eine Trennung für immer und die Vertriebenen litten sehr darunter. Und in Christiane Hoffmanns Familie wurde dementsprechend viel über Flucht und verlorene Heimat gesprochen, immer wieder vor allen Dingen bei den Familienfeiern. Und die Autorin hörte als Kind da immer zu und wurde dann sogar selbst von Albträumen geplagt, in der Flucht und Gefahr eine Rolle spielten. Und 75 Jahre später, eben nach dem Tod des Vaters, macht sie sich dann auf und läuft die gleiche Strecke, die ihr Vater als Kind lief. Das sind über 500 Kilometer gewesen, von Rozina nach Klinghardt in Tschechien. Das war so der erste Stopp dieser Flucht. Später zog die Familie dann weiter in die Nähe von Hamburg.
Also diesen Weg nachzuvollziehen ist die eine Sache, aber den Weg wirklich zu gehen. Mit welchem Ziel macht sie sich denn auf den Weg? Was erwartet sie von diesem Gewaltmarsch?
Also sie verschränkt hier so ihre ganz persönliche Familiengeschichte mit der Historie. Also sie möchte einerseits dem Vater näher kommen und erleiden, was er als kleiner Junge erlitt. Und deswegen beginnt sie ihre Wanderung auch am 22. Januar und erlebt damit auch Kälte und Sturm und Hagel und sie muss sich durch Morast kämpfen. Ja, und dann will sie aber auch mit den Menschen entlang dieser Route sprechen und sie nach ihren Gedanken und Erfahrungen und auch Erinnerungen an diese Ereignisse fragen. Und da geht sie recht offensiv vor. Sie fragt immer wieder, gibt es hier jemanden, der sich noch erinnern kann oder gibt es hier jemanden, der noch Deutsch spricht?
Und was erfährt sie dann?
Also erstmal sehr viel Herzlichkeit und Erstaunen. Also es gibt so zwei Fragen und zwei Antworten, die immer wiederkehren. Zu Fuß, allein. Und sie erfährt dann in den Gesprächen, dass die Menschen hüben und drüben der Grenze ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Und dazu hören wir einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit einem polnischen Hotelbesitzer, der mit, ich sag mal, alternativen Fakten aufwartet.
Wussten Sie übrigens, dass Hitler Halbjude war? Ein Viertel der Teilnehmer der Wannsee-Konferenz waren Juden. Warum sagt niemand, dass es Juden waren, die den Holocaust beschlossen haben? Weil es nicht der historischen Wahrheit entspricht. Zur historischen Wahrheit gehört, dass auch Polen in Auschwitz ins Gas geschickt wurden. Der Warschauer Aufstand wurde niedergeschlagen, fast 3 Millionen Polen kamen ums Leben. Die Deutschen haben furchtbare Verbrechen an den Polen begangen, niemand bezweifelt das. Aber vielleicht kennen Sie diese historische Wahrheit noch nicht. Als die Rote Armee Berlin eroberte, kämpften Polen an vorderster Front. Und die erste Flagge, die über dem Reichstag wehte, war die polnische, weil ein Pole sich als erster nach oben gekämpft hatte. Die Sowjets konnten das nicht ertragen. Sie holten die polnische Flagge wieder runter und setzten die sowjetische. Dann brachten sie den Polen um, der die polnische Flagge gehisst hatte, weil niemand erfahren sollte, dass ein Pole der Erste gewesen war. Warum erzählen Sie mir das? Er bietet mir noch einen Kaffee an. Er ist freundlich. Er möchte, dass ich ihm glaube. Unbedingt soll ich ihm glauben, dass die Polen nur Opfer und Helden waren. Nur Helden und Opfer.
Also wie gesagt, Christiane Hoffmann trifft sehr viele sehr nette Menschen, wird häufig auch sehr freundlich aufgenommen. Aber bei einigen wenigen gefriert es sie eben, sobald sie mit ihnen über Politik und Geschichte redet. So ist es auch in Tschechien, als sie mit einer sehr netten jungen Frau erst über den Tod naher Verwandter spricht und diese nette Frau auf einmal offenbart, dass sie Hitler und den Holocaust gar nicht so schlimm findet. Immerhin hätten die Juden ja Christus umgebracht. Also da kann unter der freundlichen Oberfläche furchtbares Gedankengut hervorbrechen, egal ob bei Menschen aus Polen, Tschechien oder auch Deutschland.
Was bleibt denn an Erkenntnissen von dieser Reise zurück?
Ja, was für mich sehr erhellend war, ist zu erfahren, dass eben andere Länder durchaus andere Akzente in der Geschichtsschreibung setzen. Und das Hörbuch hilft, sich in diese andere Seite hineinzuversetzen. Erschreckend sind manche politischen Überzeugungen und man merkt auch, was für ein fragiles Unternehmen die EU ist und wie fragil generell der Frieden.
Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Gelesen von Martina Gedeck. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 8 Stunden und 20 Minuten, kostet 21,95 Euro und ist im CH Beck Verlag erschienen. Hema Klute, geboren in Bochum, ist Streiflichtredakteur der Süddeutschen Zeitung. Er hat einige Bücher veröffentlicht, darunter den zeitkritischen Essay »Wir Ausgebrannten«. Die Ringelnatz-Biografie war einmal ein Bumerang und zuletzt erschien 2020 der Roman Oberkampf. Sein neues Buch, Die schweigsamen Affen der Dinge, ist auch als Hörbuch erschienen und wird von dem Bochumer Autor und Kabarettisten Frank Gosen gelesen. Könnte es sein, dass der Roman irgendwas mit dem Ruhrgebiet zu tun hat, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, so ist es. Frank Gosen liest ja in erster Linie eigene Texte, aber dann und wann liest er auch Texte von Autoren, die wie er über das Ruhrgebiet schreiben. Und dies ist die Geschichte von Henning und seinem Vater. Und beide stammen aus dem Ruhrgebiet. Hennings Vater Walter war ein einfacher Arbeiter, der sich so mit verschiedenen Jobs relativ erfolglos durchs Leben schlug und der dann Frau und Kind, also Henning, verlassen hatte, als Henning noch klein war. Aber Sohn Henning schaffte das Abitur, machte sich als Journalist und Literaturkenner einen gewissen Namen und zog dann nach Berlin. Und er soll gerade ein Essay schreiben für ein Literaturmagazin, ein Essay über den nahezu vergessenen Dichter Oskar Loerke. Und aus einem von dessen Gedichten stammt dann auch die Zeile, die zum Titel dieses Romans wurde, die schweigsamen Affen der Dinge. Mhm. Ja, schreiben kann man überall und so ist Henning mit seiner Lebensgefährtin Annette nach Rom aufgebrochen, als er die Nachricht erhält, dass sein Vater gestorben sei. Der Tod war vorauszusehen, der Vater hatte Krebs. Er wurde versorgt von Rita, der neuen Lebensgefährtin vom Vater. Da hören wir mal rein, es liest Frank Gosen.
In den vergangenen Monaten hatte sein Vater ihn immer wieder um Besuche gebeten. Beim ersten Mal war es allerdings Rita gewesen, die eines Nachmittags anrief und ihm mit Tränen erstickter Stimme bedeutet hatte, dass es seinem Vater schlecht gehe und Henning ihn jetzt aufsuchen müsse, sofern er ihn noch einmal sehen wollte. Henning hatte bei diesem ersten dringlichen Anruf an die Geschichte ihrer beider Fremdheit gedacht, an die Sprachlosigkeit, die zwischen seinem Vater und ihm von Anbeginn geherrscht hatte. Oft war Henning bis zur Erschütterung verblüfft darüber, dass es nichts gab, was ihn mit seinem Vater in Einklang brachte. Wenn sein Vater anrief, alle 3 Monate, dann wohl nur aus dem Gefühl heraus, zur Kontaktpflege in irgendeiner Weise verpflichtet zu sein. Henning stellte sich dann widerwillig auf ein Gespräch ein, das keines war. Es ging ums Wetter, um Kollegen und Bierkumpanen, mit denen Henning nichts verbinden konnte. Namen, die sein Vater nicht mit Charakteren belebte, hingefaselte Alltagsbanalitäten, deren Zumutbarkeit abzuwägen sein Vater nicht die geringste Mühe aufwendete. Sobald Henning von seinen Belangen erzählte, den Artikeln, die er für Zeitungen schrieb, den Vorträgen, die er gelegentlich zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen halten durfte, hörte sein Vater zwar zu, stellte aber keine Fragen. Am Ende sagte er dann, »Bei mir gibt's auch nichts Besonderes.« Henning hätte ebenso gut mit der Wand reden können.
Na, also wir hörten einen Ausschnitt aus »Die schweigsamen Affen der Dinge« von Hilmar Klute, gelesen von Frank Gosen. Also das Verhältnis zum Vater war schlecht und so stellt sich bei Henning auch keine Trauer ein. Auf der Beerdigung trifft er dann auf Jochen, den ältesten und einzigen Freund vom Vater. Und der erzählt dies.
»Ja, wir sind doch einmal nach Korsika gefahren, dein Vater und ich«, sagte Jochen. Und jetzt erinnerte sich Henning, dass sein Vater irgendwann von einer Mopedreise durch Kap Kors gesprochen hatte. Aber die Erzählung hatte auf Henning keinen Eindruck gemacht, jedenfalls wusste er keine Einzelheiten mehr. »Wann war das ungefähr?« »Das kann ich dir ganz genau sagen. Im August 1959. Wir waren beide 19 und ich hatte sogar einen Kredit aufgenommen, damit ich das Flugticket bezahlen konnte.« Die Kellnerin kam und tauschte die blumengemusterte Thermoskanne gegen eine andere, schmetterlingsgemusterte aus. Sie hatte ein rotes, müdes Gesicht, in dem ein Ausdruck von Tapferkeit lag, so als habe sie jeden Tag große Mühen zu bewältigen. »Nachschub«, sagte sie, und Jochen griff sofort nach der Kanne und schenkte erst sich und dann Henning ein. »Weißt du, Henning, ich bräuchte mal jemanden, der das alles aufschreibt für mich. Es sind so viele Erinnerungen, das müsste doch mal festgehalten werden.« Henning dachte an seinen Aufsatz über Oskar Loerke und sofort verglich er die Unlust, die sich damit verband, mit der aufkeimenden Lust, Jochens Geschichten aufzuschreiben.
Tja, und so beschließt Henning, nicht nur die Geschichte von Jochen aufzuschreiben, sondern lädt den dann auch noch ein, nochmal mit ihm nach Korsika zu fahren, um dem Vater näher zu kommen.
Gelingt das?
Ja, Jochen erzählt zwar viel vom Vater Walter und von ihrer Reise nach Korsika und andere Bruchstücke aus Walters Leben. Wir wissen da aber nie genau, was Wirklichkeit und was nur von Henning geträumt wird. Also insgesamt, nein, Henning kommt dem Vater nicht näher. Er sieht weiterhin nur den sturen Mann, der sich angeblich nie für den Sohn interessierte und der auch keinen Unterhalt zahlte.
Das klingt jetzt ganz und gar nicht nach einem guten Vater.
Ja, das stimmt. Aber wir erfahren leider nichts über mögliche Gründe des Vaters. Und das lässt dann einen als Leser und Hörer auch ein bisschen ratlos und ich muss auch schon sagen, unbefriedigt zurück.
Also keine Empfehlung?
Ja, ich sag mal, ich versuche ja aus allem ein bisschen Honig zu saugen. Und für mich ist es durchaus beeindruckend geschrieben, diese Sprachlosigkeit zwischen Vater und Sohn zu Lebzeiten. Außerdem gibt es noch ein zweites Thema dieses Romans. Und das finde ich fast noch interessanter. Henning kann nämlich seine Arbeiterherkunft nicht ganz verleugnen. Und in der Uni und danach trifft er dann immer auf Menschen, die Kultur sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben. Er dagegen muss um alles kämpfen. Und was es bedeutet, sich aus so einer bildungsfernen Schicht hochzuarbeiten, das finde ich hier auch sehr gut beschrieben. Ausgerechnet dieser Henning ist übrigens dann mit Ulrich befreundet, einem hochgebildeten Lebemann, der sich nur für schöne Dinge des Lebens interessiert. Und der Henning am Ende, das wird so ein bisschen offen gelassen, auch noch ziemlich demütigt.
Gut, das klingt jetzt wiederum sehr spannend. Ja. Jetzt müssen wir noch kurz auf den Sprecher Frank Goosen eingehen. Ist es gut, dass er den Roman interpretiert?
Also ich mag Frank Goosen ja sehr gern, wenn er seine eigenen Texte liest. Er kann und will seinen Ruhrgebietshintergrund nicht verleugnen, stammt ja aus Bochum. Und das passt ja einerseits zur Geschichte und zum Helden, aber andererseits hätte ich mir hier eine etwas feinere Interpretation gewünscht mit mehr Zwischentönen. Also mir poltert Frank Goosen ein bisschen zu sehr durch den Text, aber das ist natürlich Geschmackssache und außerdem kann man ja wählen. Der geschriebene Roman ist jedenfalls im Galliani Verlag erschienen.
Hilma Klute, Die schweigsamen Affen der Dinge, gelesen von Frank Goosen. Eine MP3-CD, das sind 6 Stunden und 41 Minuten, kostet 22 Euro und ist bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen. Lucy Fricke wurde 1974 in Hamburg geboren, studierte in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut und arbeitete lange Jahre beim Film. Ihr Roman Töchter erhielt den Bayerischen Buchpreis 2018. Lucy Frickes neuester Roman heißt Die Diplomatin, der nun auch als ungekürzte Lesung erschienen ist, mit Bettina Hoppe als Interpretin. Was verbirgt sich denn hinter diesem Titel, Dorothee Meyer-Karwick? Ist das eine diplomatische Frau oder wirklich eine Diplomatin?
Es ist die seltenere Variante. Im Mittelpunkt des Romans steht eine Frau, die Diplomatin ist. Sie heißt Friederike Andermann, genannt Fred. Und die ist eben Diplomatin. Was noch seltener ist, sie stammt aus einem Arbeiterviertel. Die Mutter war alleinerziehende Kellnerin. Und diese Fred ist zu Beginn des Romans Botschafterin in Montevideo, also der Hauptstadt von Uruguay. Später wird sie dann als Konsulin nach Istanbul versetzt. Und sie ist zu Beginn des Romans Ende 40, alleinstehend, ohne Kinder. Und erzählt wird dieser Roman aus der Ich-Perspektive. Sie erzählt, was sie im Amt erlebt und wie sich ihre Zweifel an den Möglichkeiten, die sie hat, mehren, bis sie schließlich dann die Diplomatie verlässt und handelt am Rande der Legalität. Und ich sage vorab, selten habe ich einen so unerwartet spannenden, gut geschriebenen Roman erlebt, gehört. Es geht hier um ganz ernsthafte Themen und trotzdem ist dieser Roman witzig und auch selbstironisch. Und dazu kommt die Schauspielerin Bettina Hoppe, passt als Interpretin einfach perfekt zu diesem Stil. Ich kann mir wirklich keine andere Sprecherin vorstellen.
So, es waren jetzt ganz schön viele Vorschusslorbeeren. Jetzt müssen Sie uns mehr erzählen. Was passiert in dem Roman?
Also der Roman beginnt, wie gesagt, in Montevideo. Als Diplomatin hat man da eher wenig zu tun, aber nun steht der Tag der deutschen Einheit an. Eigentlich wäre die Organisation des dazugehörigen Festes was für ein Stellvertreter, doch der hat sich mit Burnout für 4 Wochen krankschreiben lassen. Ja, und so muss Fred selbst dran.
Ich hatte mich für diesen Beruf entschieden, weil ich etwas bewirken wollte. Und jetzt hatte ich eine geschlagene Stunde über Grillfleisch und Bratwürstchen diskutiert. Direkt hinter der Grenze gäbe es diesen deutschen Schlachter. Nach seinen Würsten seien die Leute hier verrückt. Ja, eigentlich kämen sie überhaupt nur wegen der Würste zu unseren Botschaftsempfängen. Keinesfalls dürfte ich die weglassen. Die Enttäuschung in der internationalen Gemeinschaft werde grenzenlos sein. Sie wissen ja, wie nachtragend die Gemeinschaft ist. Besonders die internationale. Mit anderen Worten, wenn ich die Einheitswürste wegließ, könnte ich direkt wieder meine Sachen packen.
Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Naja, also die Festvorbereitungen schreiten voran, werden dann aber unterbrochen, als eine Frau anruft. Ihre Tochter, die sich gerade in Uruguay aufhalte, habe sich seit einem Tag nicht gemeldet. Sie poste sonst immer zu von ihren Reisen. Naja, ein Tag, das klingt jetzt erstmal nicht beunruhigend, denkt Fred zuerst, auch wenn die Mutter Elke Büscher ist, die Mitherausgeberin eines deutschen Nachrichtenmagazins. Als sie wenig später mit ihrem Kollegen Philipp, ebenfalls Diplomat, telefoniert, erzählt sie ihm vom Fall.
Heute Morgen rief mich Elke Büscher an, sagte ich. Elke Büscher? Warum? Philipp war sofort hellwach. Sie meint, ihre Tochter sei verschwunden. Was heißt, sie meint? Die Tochter hat seit über einem Tag kein Lebenszeichen von sich gegeben, über ihren Instagram-Account. Hast du die Zentrale informiert? Fragte er. Nein, noch nicht. Fred, ruf im Krisenzentrum an. Wir sind doch nicht ihre Privatdetektei, gab ich genervt zurück. CYA, sagte er nur. Das war der Ratschlag, den ich von Philipp immer wieder bekam. Cover your ass. Er war der beste Beweis dafür, wie weit man kommen konnte, wenn man diese erste diplomatische Devise beherzigte. Auf wundersame Weise war er am Ende nie für irgendetwas verantwortlich. Und dafür schickte man ihn jetzt zu den Vereinten Nationen.
Tja, diese Fred nimmt sich diesen Rat zu Herzen und schickt noch am gleichen Abend einen Bericht nach Berlin. Und dann stellt sich heraus, der Tochter ist wirklich etwas zugestoßen. Oh. Elke Büscher droht daraufhin, die Karriere von Fred zu zerstören. Soweit kommt es zwar nicht, aber Fred wird erst nach Berlin zurückgeholt und dann nach Istanbul versetzt.
Hat sie nicht so gut gemacht mit Cover Your Ass, ne? Rette deinen Arsch. Das ist eine ziemlich direkte Ansage für einen Diplomaten wie diesen Ex-Kollegen Philipp.
Ja, zumindest untereinander müssen sie wohl auch mal Klartext reden, aber es sagt ja auch viel aus. Also wenn sie weiter Diplomaten bleiben wollen, aufsteigen wollen, tun sie gut daran, wenig Fehler zu machen, das ist klar, aber auch wenig angreifbar zu sein.
Ja, aber ist diese Fred da der Typ für?
Naja, immerhin hat sie ja schon ordentlich Karriere gemacht, dann wird sie dieses Verhalten auch drauf haben. Aber ein paar Jahre später in Istanbul fällt es ihr dann doch immer schwerer. Dort ist sie dann Konsulin und ihr alter Freund und Kollege Philipp wurde dort gerade Botschafter. Und beide bekommen sie es mit einem besonderen Fall zu tun. Ein junger Mann, Deutscher mit türkischen Wurzeln, kam aus Berlin, um seine Mutter zu besuchen. Die Mutter ist Kuratorin von Ausstellungen und steckt gerade im Gefängnis in U-Haft, weil die Türkei an der politischen Kunst, die sie ausstellt, Anstoß nahm. Und nun darf plötzlich auch Sohn Barış das Land nicht mehr verlassen. Er ist angeklagt worden wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, bislang allerdings ohne, dass Indizien bekannt gegeben wurden. Philipp erfährt mehr und erklärt dies, Fred.
Vor 5 Jahren, erklärte er, habe Barış an einer Protestaktion für hungerstreikende Kurden teilgenommen. Ein knappes Dutzend Aktivisten am Berliner Flughafen, Plakate, Flugblätter, sonst nichts. Es wurde auf eine Anzeige verzichtet, hatte aber einen Eintrag in die Polizeiakte gegeben. Heute Morgen hatte Philipp ein internes Schreiben erhalten, das damals per Fax von der Botschaft in Ankara an die türkische Interpol-Abteilung gesendet wurde. Aus seiner Sakkotasche holte er das Papier und zeigte es mir. Es stammt von einem Verbindungsmann des BKA, sagte er nüchtern. Ich überflog es kurz. Die wesentlichen Worte schienen rot zu leuchten. Sie lauteten militante Kurden und PKK-Kämpfer. Und ich wollte nicht glauben, dass das aus unserer Botschaft kam. Barışs Name steht nicht drauf, stellte ich fest. Überhaupt keinen Namen. Gab es ein Rechtshilfeersuchen der türkischen Behörden? Das werde ich klären. Dass sie seinen Namen kennen, wissen wir inzwischen ja leider.
Da liefern also deutsche Beamte Deutsche mit türkischen Wurzeln der türkischen Regierung ans Messer. Das ist keine gute Vorstellung. Mhm. Fred versucht jetzt diesem Barış und dessen Mutter zu helfen, zuerst mit den üblichen diplomatischen Mitteln. Und später geht sie darüber hinaus und versucht Mutter, Sohn und einen Journalisten, der in dem Fall recherchiert und deswegen ebenfalls von den türkischen Behörden gesucht wird, vor einer Strafverfolgung in der Türkei zu retten. Und dabei verwendet sie schließlich Mittel, die doch weit über die diplomatischen Gepflogenheiten hinausgehen.
Wow, das klingt doch eigentlich nach einem Polit-Thriller.
Ja, einerseits, und das ist auch wirklich spannend. Im Vordergrund steht trotzdem nicht so sehr dieser Plot, sondern die innere Entwicklung der Diplomatin, die immer mehr an ihrem Amt zweifelt. Es ist also, sage ich mal, beides. Also psychologisch hochinteressant und dann ist es eben auch eine sehr spannende Geschichte. Man will einfach wissen, ob sie den dreien helfen kann.
Da gebe ich Ihnen recht, es ist super spannend. Und Sie haben ja auch schon von Anfang an gesagt, der Roman hat Ihnen sehr gefallen.
Ja, er klingt sehr gut recherchiert, er ist stilistisch hervorragend, er ist gewürzt mit einem wunderbar trockenen Humor und im Mittelpunkt steht eben diese selbstironische Frau. Und gerade dafür ist diese Schauspielerin Bettina Hoppe wirklich die Idealbesetzung, daher für mich eine unbedingte Hörempfehlung.
Lucy Fricke, die Diplomatin, in der ungekürzten Lesung von Bettina Hoppe. 4 CDs, etwas über 5 Stunden, kosten 22 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg erschienen. Adam Baron war Schauspieler, Komiker und Journalist, bevor er mit dem Schreiben begann. Er leitet den Creative Writing Studiengang an der Kingston University in London. Nach 5 hochgelobten Romanen für Erwachsene erscheinen nun auch Kinderbücher von ihm. Und das neueste Kinderhörbuch heißt Atemlos, auf der Jagd nach dem Phönix-Medaillon. Das klingt nach einem aufregenden Kinderkrimi. Bin ich da auf der richtigen Fährte, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, und Atemlos passt, denn das Ganze wird in einem hohen Tempo erzählt und von Julian Greis und Jodie Alborn auch so gelesen. Es ist ein Kinderkrimi, aber gleichzeitig sind es auch 2 Familiengeschichten, die hier erzählt werden.
Gleich 2?
Ja, in der einen steht Cymbeline, genannt Cym, mit seiner Mutter im Mittelpunkt. Über den hat Adam Baron schon 2 andere Bücher bzw. Hörbücher geschrieben. Dieser Teil wird von Julian Greis gelesen. Und die andere Familiengeschichte wird aus Sicht von Jenny erzählt, die mit ihrer Schwester Millie und dem kleinen Bruder und den Eltern zusammenlebt. Diesen Part liest Jodie Alborn. Und in beiden Familien gibt es relativ große Probleme, die im Hintergrund des Kinderkrimis immer miterzählt werden.
Welche Probleme sind das?
Also Jim lebt mit seiner Mutter allein, sie haben nicht viel Geld. Der Vater ist Schauspieler und leider sehr unzuverlässig. Und er hat eben die Familie verlassen. Und Jim ist jetzt geknickt, weil die Mutter will, dass ihr neuer Freund mit seinen 2 Töchtern einzieht. Und bei Jenny ist es so, einerseits streitet sie immer mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Millie und dann wird ihr Vater krank. Er bekommt MS und kann nicht mehr arbeiten. Also deswegen ist auch bei denen das Geld knapp.
Ja, aber wie kommt denn nun der Kinderkrimi so richtig ins Rollen?
Es beginnt damit, dass Jenny und Millie mit ihrem Bruder und den Eltern Ausflug am Fluss machen und dort etwas im Wasser entdecken. Da hören wir mal rein, es liest Jodie Alborn.
Was ist das? Sagte Mom. Und die Antwort ist wirklich total merkwürdig. Es war nämlich nichts Beeindruckendes, um das Millie und ich um die Wette gerannt waren. Keine Packung nagelneuer Stifte, die mir gefallen hätte, oder ein Rugbyball, über den Millie sich wahnsinnig gefreut hätte. Es war kein 10-Pfund-Schein oder eine Tüte mit Süßigkeiten oder Willy Wonkas letzte goldene Eintrittskarte auf der Welt. Nein. Es war etwas Kleines, klatschnass und voller Sand und Schlamm. Mom und Dad verzogen das Gesicht und Benji sagte nur Bäh! Und er hatte recht. Selbst von dort, wo ich stand, konnte ich riechen, wie es stank. Es musste ewig im Wasser gelegen haben. Und die meisten Leute hätten es wahrscheinlich nur zu gern dort gelassen. Aber aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht verstand, wollte ich es unbedingt haben. Und Millie auch.
Ja, und was wir unbedingt haben wollen, ist eigentlich nur ein total dreckiger, stinkiger Teddy. Und trotzdem streiten die Schwestern, wer ihn zuerst gesehen hat und wer ihn dann behalten darf. Die Mutter will ihn gleich wegwerfen, aber dann dürfen die Schwestern den Teddy doch behalten. Und als sie ihn dann waschen und föhnen, ist er wieder wunderbar flauschig. Und dieser Teddy birgt ein Geheimnis.
Und wie kommt jetzt Jim ins Spiel?
Ja, der musste gerade ertragen, dass sein Vater ihn nicht wie versprochen abgeholt hat und so war die Mutter zum Trost mit ihm Eis essen. Und als sie nach Hause kommen, entdecken sie, dass ins Haus eingebrochen wurde. Und gesucht wurde, so stellt sich dann später heraus, Jims Teddy. Und dieser Teddy verbindet beide Familien.
Okay.
Was außerdem beide Familien verbindet, sowohl Jenny als auch Jim nehmen in englischer Geschichte gerade die Zeit von Heinrich dem VIII. Durch. Jim fährt dann auch mit der Klasse zu einer Ausstellung über diese Zeit und geht mit seiner schlauen Freundin Veronique durch die Räume und dabei sehen sie das berühmte Phönix-Medaillon von 1571, das Elisabeth I. getragen haben soll. Und dann fällt Jim was an der Brosche auf und er ist sich ganz sicher, dass es eine Fälschung ist.
Veronique runzelte die Stirn. Dann sah sie verärgert aus, wie immer, wenn sie etwas nicht versteht. »Fälschung?« sagte sie. »Wovon in aller Welt redest du, Cymbeline?« Ich ignorierte Veronique und versetzte mich stattdessen in den Unterricht zurück, als wir über die Rosenkriege gesprochen hatten. »Sie haben sich doch wieder vertragen«, sagte ich. »Später.«
»Wer?«
»Die Häuser Lancaster und York, als der Krieg vorbei war, nachdem Richard III. Getötet worden war. Sie hörten auf zu kämpfen und wurden Freunde, was sehr langweilig war. Der Vater von Heinrich dem VIII. Heiratete die Tochter von Edward dem IV., ich weiß. Ich hatte im Test alles richtig, weißt du noch? Heinrich der VIII. Und, unterbrach ich Veronique, weil sie sonst noch ewig weitergemacht hätte, sie fügten die Rosen zusammen, die roten und die weißen. Das hat Miss Phillips uns erzählt. Ich weiß, um das Land zu vereinen, damit die eine Seite nicht mehr wichtiger war als die andere. Sie benutzten entweder Rosen, die rot und weiß waren, oder dieselbe Anzahl von roten und weißen Rosen. Warum? Zähl mal, sagte ich und zeigte auf die Vitrine. Veronique stand einen Augenblick lang einfach da, aber dann beugte sie sich vor und deutete mit dem Zeigefinger auf die Rosen, während sie tat, was ich zu ihr gesagt hatte. Ich beobachtete sie, aber ich war sicher. Ich hatte insgesamt 14 Rosen auf der Brosche gezählt, also müssten es jeweils 7 sein. 7 rote und 7 weiße. Aber es waren 8 weiße Rosen und nur 6 rote.
Und Jim hat natürlich recht, es ist eine Fälschung, die da im Museum ausgestellt wird. Naja, so geht es hin und her zwischen den beiden Erzählsträngen. Erst ganz zum Schluss der Geschichte werden die beiden Stränge zusammengeführt und dann lernen sich auch erst Jenny und Jim kennen. Jim bekommt dann seinen lang vermissten Teddy wieder und die Diebe werden gefasst. Und die Geschichte ist dann so spannend, dass sie verfilmt werden soll und der Verkauf der Filmrechte macht beide Familien zwar nicht gerade reich, aber sie haben auch keine Geldsorgen mehr.
Ende gut, alles gut. Auch Ihr Fazit der Geschichte?
Ja, also die Jury der H2 Hörbuch-Bestenliste setzt die Produktion immerhin auf den ersten Platz der Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom April. Es ist aber eine Geschichte, die, sagen wir mal, recht laut daherkommt. Also mit Kindern, die viel streiten oder sich aufregen. Und das wird dann auch von Jodie Alborn und Julian Greis mit viel Engagement vertont. Das ist ein bisschen Lärm, das muss man immerhin wissen. Eine Krimi rund um den Teddy und das gestohlene Medaillon, die englische Geschichte, schon ein bisschen kompliziert, aber durchaus spannend.
Adam Barron, Atemlos, auf der Jagd nach dem Phönixmedaillon. Gelesen von Julian Greis und Jodie Alborn. 6 CDs, knapp 6,5 Stunden Hörspaß gibt's für 16 Euro. Das Hörbuch ist bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen und für Kinder ab 10 geeignet. Und das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche im April. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.